eine Frage hatte. Michaelus fragt, sagt es Erzengels Michael, wer weiß, was der Name Michael bedeutet? Ne, habe ich auch gedacht. Ich habe extra nachgeguckt, bei Google kann man alles finden heutzutage. Wie heißt Igor? Eine Frage. Wie? Ja. Wer ist Igor? Es ist interessant, dass, dass Namen eine Frage sein können. Ich habe ja euch schon manchmal erzählt, dass ich bei meinem Studium die erste Lektion in Selbsterfahrung hieß die Macht des Namens. Da war man stolz auf meinen Namen. Der Freier. Ich gedacht, meine Eltern haben das schon in prophetischer Weise ausgedrückt. Es war ja eine bedrückende Zeit, in der ich aufgewachsen bin, aber diese Name war Programm. Voran von den Ideen oder Ideologien oder Bedrängnissen von Menschen. Frei im Dienst Gottes zu sein, frei sein Willen zu tun. Michael ist eine Fragestelle, wie ist wie Gott? Wenn wir so jemanden begegnen, tja, dann wird ein Stück unsere eigene Frage aufgegriffen, wer ist Gott? Das ist aber was anderes. Wer so fragt, wer ist wie Gott, der kennt mich, der bewundert mich. Ich habe nachgeguckt, es sind also einige Männer im Alten Testament so benannt worden. Und erst im Neuen Testament wird er als Erzengel, in der Schrift. Im Alten Testament ist es der Engel Gabriel. Das ist ein anderer Logos. Dann habe ich geguckt, wo finden wir das erst, wer von den Menschen. Oder genau von der Arbeit aus. Was ist die bekannteste Stelle, wo vom Engel Michael geredet wird?
Von den Körper,
in der Offenbarung. Ja, er kämpft nicht um den Leib Gottes.
Ist das nicht eigentlich Daniel?
Auch Daniel mit erwähnt, dass da zwei kämpfen?
Am entscheidendsten ist diese Stelle in der Offenbarung, wo er kämpft mit dem Drachen. Ja. Und Michael kämpft mit dem Drachen. Und der Drache siegt nicht und wird aus dem Himmel geworfen. Und von da an ist der Verkläger der Heiligen ohne Autorität. Er ist nicht mehr in der Gegenwart Gottes. Erinnert euch, wir haben vor kurzem gerade von hier gehört, dort hat der Satan noch kompletten Zugang zur Gegenwart Gottes und auch jetzt hat er noch Zugang als Verkläger der Brüder. Das ist sein Job. Für mich war eine entscheidende Frage, also eine entscheidende Erkenntnis in den ersten Jahren des Dienstes, nicht der Nachfolge. Sogar doch eine sehr lange Ausbildungszeit gehabt, bis Gott uns hier in dieser Region dann in diesen Kampf gestellt hat. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse damals war das Zeugnis eines Mannes Gottes, der gesagt hat, wenn du vom Teufel angegriffen wirst, dann diskutiere nicht mit ihm. Kannte das. Diese Einrichtung, dieses mit Sünden konfrontiert werden. Dies ist die Vergangenheit immer wieder vorgespiegelt zu finden. Er hat gesagt, rede nicht mit ihm, sondern verweise ihn und sage, du wendest dich an die falsche Adresse, hier wohne ich nicht mehr. Dieses Haus gehört dem Herrn. Diskutiere mit ihm. Und ich habe das ernst genommen. Und ich merke, das war der Weg, um darüber sich zu tun. Hat vielleicht 14 Tage gedauert. dann war diese permanente Anklage verschwunden. Weil ich bin nicht der Adressat. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn Christus in uns wohnt, wenn wir in seinen Namen hineingetauft sind, dann hat der Verkläger der Heiligen keine Adresse mehr. Dann müssen wir aber auch nicht so tun, als sind wir das. Dann verweisen wir ihn an den, der die Macht hat, im Himmel, auf der Erde und in der Welt. Und wenn wir dann die Bibel mal durchgucken, dann ist das mal interessant. Wer hatte denn als erste Person eine Begegnung mit dem Engel des Herrn? Davor.
War sich auch da, wo diese Menschen, wo die Zwillinge angekommen sind?
Davor.
Im Paradies.
Danach. Das habe ich auch gedacht. Spontan ist mir angefangen, natürlich der Engel, der das, der den Zugang zum Garten Eden versperrt. Das war ein Cherub mit einem flammenden Schwert. Das war nicht der Engel Gottes. Nein, Henoch war ein Prophet. Welcher Prophet kann man, der hatte sehr viel Verständnis davon. Woher wissen wir, dass Henoch ein Prophet war? Ja, könnte man denken, aber nicht automatisch, muss man sagen.
Durch seinen Namen, denke ich mal.
Nein.
Dass er das Gericht schon angekündigt hat?
Wo war das?
Naja, das nehme ich an, durch seinen Namen, dachte ich jetzt.
Lesen wir einmal den Judasbrief. Ja. Vorletzte Buch der Bibel. Wir brauchen die Bibel, egal, wir haben in fast allen Sprachen. Ich habe heute auch noch Spanisch und noch was mitgebracht. Hebräisch, wer braucht. Kann man also alles nachlesen. Hast du gekommen?
Der Erzengel Michael verging, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, machte kein letztendliches Urteil.
Das geht aber um was anderes. Wir sind bei Henoch.
Vers 14.
Genau. Es hat aber auch Henoch, der Siebende von Adam, von diesem geweissagt, also von diesem. Und das bezieht sich auch Vers 8. Gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Und damit sind Engel gemeint. Dieses Lästern, was sie nicht kennen, was irgendwie aber von Natur aus wie unvernünftige Tiere verstehen, darin verderben sie sich, wehe ihnen. Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn den Irrtum Biliams überliefert und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schädlichkeiten ausschöpfen. Ölsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es ist eine Sammlung von Gericht, was hier dieser Apostel ausspricht. Das finden wir selten in dieser komprimierten Form. Und er bezieht sich dann auf dieses prophetische Wort Henochs. Es hat aber auch Henoch, der Siebende von Adam, von diesem geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende Gericht auszuführen, wieder alle und völlig zu überführen, alle ihre Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, welche Gottlose sind, er wieder in geredet hat. Ihr wisst, dass diese vorderasiatischen Sprachen die Besonderheit haben, keine Verstärkungsworte zu kennen. Wie bei uns. Sehr besonders oder so. Verstärkt wird durch Wiederholung. Wir haben hier in einem Satz viermal das Wort Gottlos. Es ist auf die Spitze getriebene Gottlosigkeit. Und natürlich kann man das auf die Zeit Noahs betrachten. Aber der Apostel nimmt es von dort weg auch auf unsere heutige Zeit. Das hat Henoch selber nicht überblicken können. Dass er dieses Wort, dieses Zeugnis gegen die auf die Spitze getriebene Gottlosigkeit ausspricht, und es hat eine Wirkung über die Jahrtausende des Wortes. Deswegen, unser Wort hat Kraft. Wenn es durch Gottes Geist getrieben ist. Und jetzt sage ich, komme ich zurück zu meiner Frage.
Ich glaube, ich weiß jetzt, wer es ist.
Wer?
Hagar?
Ja.
Hm.
Hagar, ausgerechnet die ägyptische Magd, die gerade die Katastrophe ihres Lebens erfährt, indem sie von Abraham mitsamt ihrem Sohn in die Wüste gejagt wird, ist die erste Person, der Engel des Herrn begegnet. Oder die den Engel des Herrn begegnet. Freunde, wenn das nicht gut ist. Wirklich. Ich war überrascht. Wir lesen dann weiter. Wer hatte noch begegnet mit dem Engel des Herrn? Mit wem fällt das ein?
In Biliam.
Nope.
Doch. Ja. Wegen dem Esel.
Das war natürlich, es war ein Engel.
Ja.
Ich habe ihn in den Weg gestellt. Ne?
Der Esel hat ihn gesehen und bin ja nicht.
Richtig.
Also der Esel. Mal, der Esel hat ihn begegnet. So muss man es eigentlich sagen.
Genau. Mose begegnet den Engel des Herrn im Dornbusch. Die Eselin begegnet dem Engel des Herrn. Biliam, der Zauberpriester und falscher Prophet, kann ihn nicht. Gideon begegnet ihm. Genau, die Frau. Der Frau. Simsons Eltern begegnen der Engel des Herrn. Alles Leute, wo man kann denken, dass die berufen oder würdig sind. Und weiter? Großer Sprung im Neuen Testament.
Na Maria.
Den Hirten. Da war ein ganzes,
ganzes Heer von Engeln.
Maria auch. War nicht Josef im Traum, war auch da ein Engel? Oder nur die Stimme?
Nochmal.
Josef im Traum, war das auch ein Engel oder war das nur die Stimme?
Und er sah die Engel, achso, die Josef, okay.
Verlassen wollte.
Wir haben als Engel des Herrn in den letzten Propheten, also der Engel des Herrn bei Zacharia, der Priester Hosea begegnet oder darüber über ihn prophetisch redet, das heißt zum Beispiel bei Zacharia, und er ließ mich den hohen Priester Josua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Ja. Josua selber nicht. Der Prophet sieht diese geistliche Realität. Mhm. Und da erschien ihm ein Engel, der Engel des Herrn im Traum und sprach Josef, so dafür fürchte ich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Als sie überlegt hatte, ob sie sich trennen, ohne dass er sie dabei ist. Mhm. Und weiter?
Die Verheißen aus dem Morgenland, war das auch ein Engel, der ihnen gesagt hat, geht da nicht wieder hin, im anderen Weg? Oder war es auch nur eine Stimme? Ich weiß es nicht.
Der Engel des Herrn begegnet Zacharias. Im Blick auf den Sohn, der ihm geboren werden soll, auf Johannes, den Täufer. Der Engel des Herrn kommt und wälzt den Stein vom Gras.
Also spricht mit den Frauen. Ne?
Und spricht mit den Frauen, genau. Genau, die Hirten haben den Engel des Herrn gesehen und leuchtete sie. Sie fürchteten und wurde großer Furcht. Und dann, und das finde ich eine Schlüsselstelle, da werden wir uns nachher nochmal mit beschäftigt. Apostelgeschichte 5, Vers 19. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus. Das war nicht Petrus. Das war die Apostelform, die alle gefangen genommen haben. Das ging der zweiten Erweckung in Jerusalem voraus. Die erste ist zu Pfingsten geschehen. Dann sind sie gefangen genommen worden und streng bedroht, nicht in diesem Namen mehr zu predigen, werden ins Gefängnis geworfen und ein Engel des Herrn führt sie heraus und als sie am nächsten Tag gesucht werden, fanden sie das Gefängnis verschlossen und die Wachen vor der Tür, nur die Leute. Wenn wir heute diesen Michaelstag feiern, dann muss uns bewusst sein, dass die Gegenwart Gottes selbst in der Lage ist, die alle Umstände von Menschen zu ändern. Wenn wir einmal zurückgucken, von Hagar an bis hier zu den Aposteln, dann trifft das fast alle Situationen. Ich habe Begegnungen mit den Engeln des Herrn gehabt. Ich habe Infusionen aus dieser unsichtbaren Welt gekriegt. Ich habe das dreimal gesehen und als ich mich bedanken wollte, ist dieser Engel verschwunden. Aber die Wirkung. Freunde, wenn Hagar an dem bittersten Punkt ihres Lebens, wo sie ihren Sohn schon unter den Strauch gelegt hat, wo sie das Päckchen von Abraham auf die Schultern gekriegt hat, das ist ein bisschen Brot, und auf den Geheiß Sarahs schickt er sie weg und den Knaben. Und sie, das heißt, und sie irrte umher der Wüste und fand nichts. Und kommt an den Strauch, legt das Kind ab und sagt, ich kann es sterben, von dem Himmel nicht ansehen, und geht beiseite und weint. Das ist alles nicht das, wie wir uns einen Dienst vorstellen vor Gott. Aber das war ihr Dienst. Sie weinte, und es heißt, und der Herr erhörte ihre Stimme.
Und der, die des Knaben.
Bitte?
Die des Knaben. Das ist ja das
ja.
Besondere.
Und ja. Der Engel des Herrn sprach zu ihr. Sie weint, das Weinen des Knabens. Sie weint sein Sterben. Ich denke nicht, dass der Junge selber schon geweint hat. Der Herr hörte. Aber sie weint seins. Ihr Lieben, es muss uns klar sein, dass wir, wenn wir Jesus folgen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, auch durch die Verbindung dieses einen Leibes, dass wir Glieder voneinander sind, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit, dass wir mit hineingenommen werden in diese Last. Wirklich, wenn du in Traurigkeit kommst, denke nicht zuerst, das ist deine Traurigkeit. Rechne damit, dass du die Leiden von Menschen trägst, die keine Stimme haben. Rechne damit, dass Gott dir Dinge auflegt, die er hören will und verändern will, indem du das vor ihm ausschreibst. Das ist Fürbitte. Das ist das, was wir vorhin gemacht haben. Das ist das, was wir seit Jahren praktizieren. Das ist Dienst im Leibe Christi. Und es setzt Mächte frei, die in der Lage sind, den Teufel zu, nicht nur zu konfrontieren, aber einzuführen, zu besiegen. In der Wüste bei Hagar hat sie mit dem Engel des Todes gerechnet. Aber es kam der Engel des Lebens. Es war der Engel des Herrn. Der Engel des Todes ist das, wovor wir uns fürchten. Viele Leute fürchten sich. Manche sehen das. Aber wenn Glaubende die Not ihrer Mitmenschen oder des Volkes, denk mal an Lydia, versteckt, frisch aus, der Engel des Herrn begegnet ihm, der Herr ist mit dir, wie Papa hält, wie soll er mit uns sein, wo die Feinde alles in Beschlag genommen haben, er lässt den Frust raus. Und Gott, der Engel des Herrn, wendet die Situation. Und mit 300 Leuten wird ein Millionen hier in die Flucht geschlagen. Ihr Lieben, lasst uns mit dieser Realität rechnen. Wer sind wir? Krümel Leute. Aber, wenn wir in der Autorität Jesu unterwegs sind, wendet das die Situation wieder weg. Gott, wie stehen würde ihr für unsere Geschwister im Libanon? Du siehst ihre Furcht, du siehst ihr Bedrängnis, du siehst ihr am Ende sein, dass keine Möglichkeit ist für Broterwerb oder mit anderen zu teilen. Herr Jesus, du hast mit ein paar Broten und eine Handvoll Fische Tausende gespeist. Wir vertrauen dir, dass du das dort durch dein Volk tust. Mitten in dieser Finsternis, mitten in dieser Zerstörung. Und wir danken dir, dass du uns damit hineinnimmst. Zur Ehre deines Namens. Amen. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, das erste Mal in den Dienst, ohne dass er selber von der Weg gegangen war. Wie viele Leute waren das?
72.
Danke. Warum 72?
Damit es aufgeht. 2-2.
Ja, das hat damit zu tun. Immer zu 2. Richtig. Das ja.
Doch, 2-3 Sprachen dann sonst.
Bitte?
Das noch 5 Jahre.
6x12. Das ist die volle Zahl. Die menschliche Zahl. 6 ist die Zahl des Menschen, 7 ist die Zahl Gottes, geht aber zurück auf die 70 Ältesten, von denen 2 aber nicht mit den anderen versammelt waren. Ich denke, dass das das Bild ist, dass Jesus dort auf eine mosaische Tradition zurückgeht, von der 72. Leute, ist das uns bewusst, dass das eigentlich, also ich bin sicher, dass das alle Männer waren, die Jesus dort geschickt hat? Wisst ihr warum? Warum sage ich, dass das alle Männer waren, die ihn gefolgt haben? Weil, als er auferstanden war, es waren nur 120 im Obersten. Und das waren Männer und Frauen. Und das heißt, wenn von seinen Jüngern die Rede ist und eine Anzahl Frauen, die sogar benannt war, Susanna und Maria und die andere Maria, die werden benannt. Wenn er hier 72 aussendet, und bitte guckt euch diesen Text einmal an und schreibt ihn euch auch an. In der Bibel, Lukas 10. Ab Vers 16. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Nochmal. Wer euch hört, hört mich. Wer euch verachtet, verachtet mich. Wer aber mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat.
Aber wieso steht hier über 72 und nicht 2? Wo sind die anderen 2? Kapitel 10, Vers 1 und Kapitel 17, Vers 17. Personen, die.
70? Mhm. Bei Lukas steht 20. Richtig, bitte?
Zu je zwei.
Zu den danach noch 70. Also hier steht nur 70.
Ja, vielleicht kommt 72 wieder aus zweite
Stelle. Wie?
Vielleicht.
Zwei sind dazugekommen, kann man damit rechnen. Ja. Nee, es ist interessant, bei Luther steht wirklich 72.
Also
deswegen gehe ich da, also die 70 ist definitiv die Entsprechung zu den Ältesten des Mose.
Okay.
Und vielleicht ist es das, die 70 Ältesten zu Mose und Aaron. Vielleicht hat sich dann daraus diese Differenz ergeben.
Okay.
Die aber, kommen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns unter deinem und deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nicht für den Schaden. Und dann eigentlich der letzte, wichtigste Vers. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Heute, fürchte ich, haben sich die meisten Christen auf diesen letzten Vers und sagen, naja, wenn man sich darüber nicht freut, auch reicht doch, wenn wir in den Himmel kommen. Das ist aber miteinander verknüpft. Nochmal. Alle Jünger Jesu zu dieser Zeit, die gesamte Zahl, eine Auswirkung. Ihr Lieben, das ist bis heute nicht anders. Gesamt sind alle. Geh du nicht ab. Gesamt sind alle. Wir sind gesamt in der Herrn. Wenn wir Jesus nachfolgen, berufen, der Heilige, außer wir berufen, heilig. Das ist unser Dienst. Das ist unser Stand. Und das beinhaltet die Autorität über die Macht des Feindes. Wenn ihr zurückgeht nach Kottendorf, wenn ihr wisst von diesen Machenschaften der Freimaurer, geht im Namen Jesu und macht das für mich. Die Autorität ist euch gegeben. Wenn wir wissen von solchen satanischen Sachen, wenn wir jetzt hören, dass die halbe Musikindustrie und Hollywood verwickelt ist in diese Kindesmissbrauch und Kindesmord und das wird nicht in den großen Nachrichten gebracht, aber in den sozialen Medien wird darüber berichtet, es gibt im Moment eine ganz große Verhaftungsprobleme in den Vereinigten Staaten. Weil diese Netzwerke, die sich über Jahrzehnte gebildet haben, mühsam bekämpft worden sind. Aber besiegt werden sie nur im Namen. Es gibt viele Menschenrechtler, die versuchen, die Schwachen zu schützen. Sie werden die dahinterliegenden Mächte nicht besiegen kann. Aber die Gemeinde kann das. Das ist mein großer Schmerz. Ich habe das oft mit euch geteilt. In den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten war die Gemeinde Vorreiter bei allen sozialen und damit in der Folge politischen Nöten. Wer hat sich um die Verletzten auf den Schlachtfeldern gekümmert? Zuerst die Gläubigen. Wer hat sich um die versklavten Afrikaner gekümmert? Zuerst die Gläubigen. Wer hat sich um die unterdrückten Frauen gekümmert? Zuerst die Gläubigen. Wer um die Alkoholiker, wer um die Drogenabhängigen? Ich könnte die ganzen Fehler aufzählen. Wer um die Behinderten? Das waren Väter der Diakonie. Und heute, in den letzten Jahren, wer kümmert sich um die verstümmelten Frauen, also Geschlechts... wie heißt es?
Beschneidung.
Keine Gläubigen. Es gibt ein paar Schauspieler, die das sich auf die Fahne geschrieben haben. Wo findest du in den letzten Jahren wirklich das Zusammenstehen, das Aufstehen von Gläubigen gegen diese ganzen Lügen und Betrügereien, auch in den sozialen Medien. Erinnert ihr euch? Wir waren um 2010 herum diejenigen, die Vorreiter waren für Internetsperren. Indem wir die grässlichsten Dinge, die damals offen waren, die Live-Morde zusammengefasst haben als Missionsbüro und haben das an das Bundeskriminalamt, an den Internationalen Strafgerichtshof und an die Menschenrechtsorganisation geschickt. Und oh Wunder, nach 8 Wochen wurden die Zugänge leicht weniger und heute ist das selbstverständlich, dass man sich zumindest identifizieren muss. Das ist unser Dienst, dass wir als Gemeinde Gottes aufstehen gegen solche zerstörerischen Auswirkungen des Bösen. Ihr Lieben, wisst ihr, dass das die meisten dieser 70 oder 72 dann bis zur Auferstehung Jesu schon wieder vergessen haben? Oh Wunder! Sogar die bösen Geister sind uns untergekommen. Bis dahin hat er sich verlassen, dass wenn das die Gläubigen nicht können, sie haben es ja dann versucht. Denke an diesen mondsüchtigen Damen, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Während er das Mose und Johannes und Jakobus sind dort und Mose sagt, ach, hier ist es schön, Herr, lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine, der Lehr eine. Wusste aber nicht, was er sagt. Und die Stimme kommt, dieses mein geliebter Sohn, ihn höre. Und dann geht es wieder weg. Und dann kommen sie runter und kommen auf solche geistliche Konfrontationen, dass ein Vater sein besessenes Kind hat und sie vermochten, ihn nicht auszutreiben. Was sagt er?
Gebet und Fasten.
Diese Art wird nicht aus, außer durch Fasten gebeten. Es gibt verschiedene Wesenheiten, es gibt verschiedene Mächte. Und es ist ein Prozess zu lernen, ihnen zu widerstehen. Bitte, ihr jungen Gläubigen, geht in diese Schule hinein. Lernt diese Autorität auszuüben. Ihr merkt das. Ihr könnt es daran merken, wenn ihr auf besessene Leute trefft, ob sie euch Angst machen oder ob diese Leute Angst kriegen. Nein, die Mächte in den Leuten Angst kriegen. Als ich das erste Mal, war schon gläubig, mit jemandem zusammengetroffen bin, der in dieser Autorität Jesu gelebt hat, ich mochte dem Mann nicht in die Augen gucken. Ich dachte, die sind so finster. Hat eine ganze Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass in mir machte Angst. Ich habe eine Sache daraus gelernt. Heute, wenn ich in der Fach Gottes unterwegs bin, nicht unbedingt Menschen zu fixieren, weil das wirklich Angst auslöst. Aber wenn wir dann in dieser Auseinandersetzung sitzen mit den Mächten des Bösen, das anzusprechen. Die Lampe des Leibes ist das Auge, das, was Hans-Jürgen vorhin gesagt hat. Er hat diesen Gläubigen getroffen und das Strahlen in seinen Augen gesehen. Das wird jemand, der unter der Macht des Bösen ist, nicht aushalten können. Geht weg. Wir haben das so mit. Da kommen Leute, die sollen in dieses Haus kommen und sie kommen noch nicht mal auf das Gelände. Sie werden getrieben draußen, weil die Engel Gottes, weil die Kraft Gottes, weil der Geist Gottes Autorität hat über die Macht der Fenster. Das ist das, was Nadja abfällt. So geht es an. Das ist das, was sie nicht aushält, weswegen sie hier nicht herkommt. Weil das in ihr das nicht aushält. Lasst uns diese Autorität im Namen Jesu benutzen. Das ist unser Ding. Das war bei den Jüngern so. Und das hatten sie zu lernen. Wie gesagt, sie haben das an dem, was Jesus durchlitten hat, vergessen. Und erst nach dem Erfülltwerden mit dem Geist Gottes, erst nach Pfingsten, treten sie in diese Autorität hinein. Und das ist das Letzte, womit wir uns heute einmal befassen wollen. Apostelgeschichte 5. Und ich sage das wieder, wie wir das bei Judas lesen, wo im Judasbrief über Henoch. Dieses Kapitel beginnt mit einer harten Sache. Nämlich mit der Konfrontation von Ananias und Sapphira mit dem Geist Gottes, der dort durch den Apostel Petrus ihre Betrügereien und ihre Selbstsucht konfrontiert. Ist das alles? Ja, das ist alles. Dabei hatten sie schon Geld für sich verdient. Ihr belügt den Heiligen Geist. Und er stirbt, und dann wird die Frau gefragt, und sie hat sich eins gemacht mit dem Betrug ihres Mannes, und dann stirbt sie. Und während er noch nicht mal hinausgetragen worden ist, geht sie seinen Weg hinter ihm her, und große Furcht kam über die ganze Gemeinde und über alle, die das hören. Und dann kommt unser Text. Streicht euch das an, Vers 12. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel, und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, aber das Volk schätzte sie. Die Zahl derer aber, die an den Herrn glaubten, wuchs immer mehr. Eine Menge an Männern und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Straße hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Da wurden nicht mal mehr die Hände aufgelegt. Da wurde kein Spucke und Dreck zu Brei verrührt und auf die Augen geschmiert. Wie Gott heilt, ist immer noch in seiner Autorität. Ich habe eine spektakuläre Heilung erlebt. Ich hatte viele Jahre nach drei Kreuzbandrissen hatte ich ein blockiertes Knie und ich konnte es nicht weiter als zu anbeugen, auch nicht, wenn ich gezogen habe. Und es hat mich vor allem gehindert beim Beten, weil zu der Zeit habe ich normalerweise Knien gebetet. Das heißt, ich musste immer auf ein Knie gehen, das andere Bein anschließen. Und das tut nach einer Weile weh. Und dann habe ich gebeten, habe gesagt, hey Jesus, du siehst, wie mich das behindert. Kannst du das nicht machen? War bei Ärzten, die haben gesagt, na, sie sind kein Leistungssportler, da würden wir das operieren, aber so. Ich hatte als Kind einmal und dann in der Sport, in der Jugendgruppe, damals in der Schule, in der Kuhl, was war, in den 90er Jahren hatten, das zweite Mal, dann kurze Zeit wieder das dritte Mal, dann war das Knie steif. Und dann kommt ein Mann Gottes, damals noch ein Mann Gottes, heute ein Geldsammler, nach Prenzlau. Eine ganze Woche und ich habe in Vancouver die Kranken gesammelt und bin dorthin gefahren. Und an einem Morgen wache ich auf mit der Freude im Herzen, heute heil dich Gott. Also, so, Gott will, heute will, Gott will. Und ich bin mit dieser Freude dann abends in den Wandschein gefahren. Am Anfang waren das 50 Leute am ersten Tag und das war dann schon gegen Ende der Woche, da waren das 400. Und dann ging die Eimer durch die Reihen und dann war eine lange Predigt, dann wurde nochmal eine Kollekte gesammelt und dann haben sich die Leute angestellt, um für sich beten zu lassen. Und ich wusste, weil dieses Zeugnis in mir war, ich gehe nicht nach vorne. Weil während ich dort sitze, wird mein Knie so heiß, als ob das in ein diese Wärme, wie in so ein
Kissen?
Ja, so ähnlich. Also in so ein dick eingepacktes Knie und ich hatte den richtigen Zwang, meinen Fuß zu drehen. Konnte nicht aufhören. Zwei Stunden hat es noch gedauert, meinen Fuß gedreht und es hat geknirscht vom Knöchel bis zum Knie, richtig, als ob was Festes sich löst. Und ich war voller Freude, fahre nach Hause und ich kann mein Knie. Naja, das wird ja bis oben hin. Komplett ohne Schmerzen. Warum sage ich das? Die Methoden sind vielfältig. Das ist das, was wir einfach für uns lernen müssen. Wir müssen nicht andere kopieren. Wir müssen nicht immer dasselbe machen. Vielleicht können wir das. Aber wo sonst lesen wir, dass der Schatten auf jemanden fällt und derjenige wird gesund? Ein einziges Mal. Genau, an anderer Stelle, sogar Schweißtücher. Habe ich erlebt, als ich damals in der Klinik lag. Kommt eine Schwester und sagt, ja, ich war auf einer Versammlung und wir haben hier über den Taschentuch fliegen lassen. Darf ich dir das auflegen? Gerne. Ich weiß, ich wusste, dass Gott will, dass ich gesund bin. Welche Methode? Das ist in seiner Hand. Ich möchte euch mitmachen, dass ihr diese Autorität, die wir haben im Namen Jesu, übt und darin Schritt für Schritt.
Und darin was?
Schritt für Schritt wächst. Das sind dann die Zeugnisse der nächsten Wochen. Hoffe ich doch. Tja, denkt man, wunderbar. Große Erweckung. Wir hatten viel Gunst bei dem Volk. Und dann geht es ja weiter. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und alle wurden geheilt. Das lesen wir übrigens doch das letzte Mal. Alle wurden geheilt, liest man sonst nur in den Evangelien. Und Jesus heilte sie alle. Tja, jetzt fragt man sich, wo sind die denn gewesen? Fast alle haben das so mitgenommen, waren glücklich, vielleicht auch eine Weile glücklich und haben dann ihr Leben weitergeführt. Denkt ihr an diese Aussätzigen, Todkranken und ausgestoßenen Leute. Alle werden heil, einer kommt zurück zu Jesus, bedankt sich. Bis heute hat sich das Verhältnis nicht geändert. Aber lasst uns nicht müde werden. Das ist der Dienst, den wir im Namen Jesu tun. Und das ist ein Dienst, der den Menschen und den Engeln zum Zeichen ist. Und ich meine nicht nur den Engeln Gottes, die ihn deswegen preisen, sondern auch den Engeln der anderen Seite, die sich fürchten, dass sie die falsche Wahl getroffen haben. Wir sind Gemeinde, ist Menschen und Engel im Zeugnis. Wenn wir so leben, werden die Mächte der Finsternis blockiert. Das ist unsere Aufgabe auf dieser Welt. Durch gutes oder böses Gerücht. Durch Ehre bei Menschen oder durch Verachtung. Völlig egal. Würde man denken, das ganze Volk ist für sie, dann muss das doch auch politische Auswirkungen haben. Das liest man dann im nächsten Text. Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Gruppe der Sadduzäer, von Eifer erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Kein Jammern, kein Verhandeln, kein Ach, Herr, wie kannst du das doch zulassen, wir haben doch so viel Aufgaben. Sie sind in der Autorität Gottes und der Engel des Herrn, das sind wir wieder. Und der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin, drehte den Tempel auf, redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Die hohen Priester aber, die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten Israel zusammen und sandten hin zum Gefängnis, sie zu holen. Die Diener gingen und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir sicher verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie ratlos und wussten nicht, was das noch werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ins Gefängnis geworfen haben, stehen den Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Natürlich, das ist die Aufgabe der Gemeinde. Was ist der Schlüssel? Wie kannst du diesem Angriff widerstehen? Eine Sache ist die Sache Gottes, sein Volk aus der Bedrängnis zu führen. Andere Sache ist die Sache der Gemeinde. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen. Und als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie bekehrten sich. Nein. Und sie wollten sich töten. Wenn das Wort Gottes durchs Herz geht, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kehrt um oder man bekehrt. Das ist nicht unsere Verantwortung. Jeder entscheidet es selber. Unsere Verantwortung ist, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Amen.